begrüße zum Panel mit einem Vortrag von Herrn Alexander aus Innsbruck. Und sein Vortrag hat den Titel Franziskanische Konzeption der Willensfreiheit im späten 13. Jahrhundert. Bitte schön.
Ja, ich heiße Sie alle herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Ich möchte auf Wunsch des Moderators vielleicht kurz sagen, wie ich zu meinem Thema komme. Also ich forsche im Rahmen meines PhD-Studiums am Institut für christliche Philosophie eben über die franziskanische Theologie und Philosophie des späten 13. Jahrhunderts. Und ein wichtiges Thema in diesem Zeitraum, so zwischen 1270 und 1300, ist eben auch die Diskussion um die Freiheit des Willens, beziehungsweise in welchem menschlichen Vermögen die Fähigkeit, freie Entscheidungen zu treffen, letzten Endes wurzelt. Ich wähle als Ausgangspunkt meines Vortrags das Jahr 1277. Am 7. März dieses Jahres gab es in Paris eine Lehrverurteilung von 219 Sätzen durch den Bischof von Paris. Unter diesen 219 Sätzen waren 19, bei denen es direkt eben um die menschliche Freiheit geht. Ich greife einen dieser 19 Sätze heraus und trage ihn zunächst in der deutschen Übersetzung von Kurt Flasch vor. Also, der Wille folgt mit Notwendigkeit dem, was die Vernunft fest für richtig hält. Er kann sich nicht abwenden von dem, was die Vernunft vorschreibt. Diese Nötigung ist aber kein Zwang, sondern die Natur des Willens. Wo dieser Satz genau herkommt, auf welchem Hintergrund er steht, ist nicht ganz klar. Also wer an der Universität Paris diesen Satz wirklich gelehrt hat. Das Interessante ist aber, dass dieser Satz Zusammenhänge mit gewissen Äußerungen des heiligen Thomas von Aquin aufweist. Und das wird dann die Brücke sein, die ich jetzt zu den Franziskaner-Theologen schlage. 1277 ist eben, beziehungsweise diese Verurteilung ist insofern interessant, weil sie eigentlich einen Wendepunkt in der Diskussion über die Willensfreiheit darstellt. Vor 1277 waren auch die meisten Franziskaner-Theologen relativ ausgeglichen, was das menschliche freie Entscheidungsvermögen angeht. Sprich, sie sagten immer, es wurzelt sowohl in der Vernunft als auch im Willen, zwar in erster Linie im Willen, aber es spielt eben beides bei menschlichen freien Entscheidungen eine Rolle. Ein schönes Beispiel für diesen Umschwung innerhalb der franziskanischen Philosophie ist der außerhalb von Fachkreisen eher wenig bekannte Wilhelm de la Mare. Wilhelm de la Mare verfasste um 1268 seinen Sentenzenkommentar und geht hier eben auch kurz auf das menschliche freie Entscheidungsvermögen, auf das Liberum Arbitrium ein, und sagt eben, es wurzelt in erster Linie im Willen, aber auch in der menschlichen Ratio eben. Und man stellt fest, er setzt sich mit dieser Frage ruhig und ohne Polemik auseinander. Einige Jahre später, in einer Quaestio, die man wohl auf 1274 datieren muss, ist die Situation die gleiche, eine völlig ruhige Auseinandersetzung mit diesem Thema, ohne dass er irgendwelche besonderen Gegner im Auge hätte. Kurz nach 1277 schreibt er sein sogenanntes Korrektorium Fratris Thome. Dieses darf man zwar, wie ich meine, nicht als Frontalangriff gegen Thomas von Aquin auffassen, wie in der Forschung immer wieder behauptet wurde und immer noch wird. Es ist meiner Ansicht nach eher ja, eine punktuelle Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen von Thomas, denen Wilhelm de la Mar, der eben aus der franziskanisch-theologisch-philosophischen Tradition kommt, mit denen er nicht einverstanden war. Und hier stellen wir dann fest, dass plötzlich, wo es um das menschliche freie Entscheidungsvermögen geht, der Ton plötzlich schärfer wird. Sprich, er greift manche Äußerungen von Thomas auf, die sehr ähnlich klingen wie dieser eine Satz aus der Verurteilung von 1277, und führt eben dann aus, wenn auch nicht unbedingt in einer systematisch abgerundeten Form, warum Thomas, der im Endeffekt der Ratio bei menschlichen freien Entscheidungen die ausschlaggebende Rolle einräumt, nicht recht hat. Ich stelle kurz den Inhalt des 54. Artikels des Correctorium Fratres Thome dar. Es wird erst die Ansicht von Thomas von Aquin referiert, der eben an einer Stelle sagt, dass der Mensch aus dem Grund Herr über seine Handlungen und folglich frei sei, weil er die Fähigkeit besitzt, vernünftige Überlegungen bezüglich seiner Handlungen anzustellen. Im Correctorium Fratres Thome wird dann gegen diese Ansicht so argumentiert: Wenn diese Ansicht richtig wäre, dann wäre der Mensch bei allem, was er ohne rationale Überlegung tut, nicht frei. Und der Punkt ist jetzt hier, dass die Argumentation von Wilhelm de la Mar nicht unbedingt philosophisch ist oder nicht von philosophischen Prinzipien ausgeht, sondern dass er sozusagen lebenspraktisch argumentiert. Und eher, man könnte sagen, ja, moralphilosophisch oder moraltheologisch letzten Endes. Er bringt eben das Beispiel auf der einen Seite von den Sancti, also von heiligmäßigen Menschen, also die eben ganz spontan einfach gut handeln, ohne bei ihrem Handeln noch irgendwie zu überlegen. Oder dann das entgegengesetzte Beispiel eben irgendwelche abgrundtief schlechten Menschen, also die sündhaft leben, die sündigen nicht immer, indem sie vorher Überlegungen anstellen, soll ich jetzt sündigen, soll ich nicht, sondern sie tun es einfach letzten Endes. Und das können sie eben laut Wilhelm de la Mar nur, also wenn sie wirklich radikal frei sind, ohne dass hier bei der Entscheidungsfindung die menschliche Ratio noch eine ausschlaggebende Rolle spielt. Das heißt, im Correctorium Fratres Thome wird der menschlichen Ratio für die Entscheidungsfindung nur noch die Rolle einer Causa sine qua non zugestanden. Aber immerhin noch die Rolle einer Causa sine qua non. Ja, der nächste Autor, auf den ich eingehen möchte, ist von mir nicht willkürlich ausgewählt, sondern weil es nachgewiesen ist, dass er eben von dem Correctorium Fratres Thome beeinflusst ist. Zwar hinsichtlich der Diskussion der Willensfreiheit nicht jetzt wörtlich oder nicht aufgrund, das kann man nicht aufgrund von wörtlichen Zitaten nachweisen, aber der Einfluss ist eben da. Also ich spreche von Petrus Johannes Olivi. Und dieser stellt, was die Willensfreiheit angeht, im Endeffekt so den Höhepunkt des franziskanischen Voluntarismus, wie man sagen könnte, dar. Und in seiner Position hat er also weder wirkliche Vorläufer noch Nachfolger. Also es ist wirklich ein Voluntarismus, wie er radikaler nicht sein könnte. Ich werde das dann gleich näher ausführen. Das Besondere an der Argumentation von Petrus Johannes Olivi für die Willensfreiheit ist, dass auch er eben nicht von irgendwelchen philosophischen Grundprinzipien ausgeht, sondern dass er mit den menschlichen Affekten argumentiert. Er sagt eben, schauen wir uns an, was läuft im menschlichen Alltag ab. Oder was spielt sich zwischen Menschen ab? Es gibt Freundschaft, es gibt Feindschaft, es gibt Zorn, es gibt Eifer, es gibt Mitleid, es gibt Hoffnung und Ähnliches. Und er sagt, alle diese Affekte legen Zeugnis für die Existenz des freien Willens ab. Und das Zeugnis dieser Affekte kann letzten Endes ja nicht mehr weiter philosophisch hinterfragt werden. Ich möchte aber, bevor ich dann noch auf eine dieser Affektkombinationen, wie Olivi sagt, eingehe, nämlich Freundschaft und Feindschaft, noch die zwei Prämissen vorausschicken, die er anführt und die seiner Ansicht nach nur ein Geisteskranker leugnen kann. Das wäre nämlich zum einen, es ist unmöglich, dass alle Affekte der rationalen Natur grundfalsch und grundverkehrt sind und auf einem grundfalschen und grundverkehrten Objekt basieren. Wir werden dann sehen, was versteht er unter rationaler Natur. Aber zuerst noch die zweite Prämisse. Es ist unmöglich, dass der Mensch, indem er mehr und mehr der höchsten Falschheit folgt, immer mehr und mehr sich bessert und in allem Guten vervollkommnet. Also wie ich schon sagte, alle Affektkombinationen, eben Freundschaft, Feindschaft oder Dankbarkeit, Undankbarkeit und so weiter, legen nach Olivi eben Zeugnis für die Freiheit jeweils der eigenen Person, die diese Affekte hat, ab, aber natürlich auch für die Freiheit anderer Menschen. Und zwar aus dem Grund, weil er sagt, dass sich all diese Affekte nur zwischen freien Subjekten abspielen können. Also in einer Art Wechselspiel eben. Ich führe das am Beispiel der Freundschaft noch ein bisschen näher aus. Er sagt, ein Mensch kann sich nur dann zu anderen Menschen freundschaftlich hingezogen fühlen, wenn er diesen als einzigartiges, um seiner selbst willen bestehendes, personales Wesen wahrnimmt und auch annimmt. Und sogar wahre Selbstliebe ist eben nur erreichbar, wenn der jeweilige Mensch sich, Zitat, als ein Wesen begreift, das an sich um seiner selbst willen geliebt zu werden vermag. Die Voraussetzung dafür ist aber, dass der Mensch die volle Herrschaft über sich selbst hat. Und diese volle Herrschaft hat der Mensch eben nur, wenn sein Wille wirklich radikal frei ist. Jetzt taucht natürlich eben die Frage auf, was versteht Petrus Johannes Olivi unter rationaler Natur? Das ist aus seinen weitläufigen Ausführungen nicht ganz einfach herauszufinden. Ich denke aber, man kann sagen, dass für ihn also so der Begriff rationale Natur ja starke soziale und starke moralische Konnotationen hat. Also es geht dann in seiner ganzen Argumentation im Endeffekt ganz stark darum, dass wenn der Mensch nicht wirklich radikal frei wäre, wenn er nicht wirklich Wahlfreiheit hätte, dann würde eigentlich ja das ganze Staatswesen, das ganze Rechtssystem ja nichtig werden oder zusammenbrechen letzten Endes. Und natürlich auch die andere Schiene, und hier hört man aus ihm natürlich ja den Ordensmann, den Franziskaner natürlich sprechen, dass er sagt, wenn ich nicht radikal frei bin, dann nützt es nichts, wenn ich nach Tugend strebe, wenn ich nach dem Guten strebe oder ja nach dem ewigen Leben letzten Endes. Das wäre alles hinfällig, also wenn diese radikale Freiheit nicht hier wäre. Wenn der Mensch nämlich nicht frei wäre, dann wären alle Mängel des Willens, sagt er, letzten Endes nicht anders zu beurteilen als physische Mängel, die ein Mensch haben kann, meinetwegen Blindheit oder Taubheit oder Ähnliches. Ja, am Ende seiner eigenen Antwort auf die Frage, ob es im Menschen freies Entscheidungsvermögen gibt, geht er dann noch ja auf einen Punkt ein, der gleichzeitig eine Antwort eigentlich ja auf das Thema unserer ganzen Tagung ist, nämlich was macht Menschsein aus? Und er sagt ganz klar, der Mensch ist Mensch, weil er frei ist. Und er sagt auch, wenn der Mensch aus irgendwelchen Gründen in seiner Freiheit eingeschränkt sein sollte, dann ist dieser Zustand nicht nur mehr zu fürchten als wie der Tod oder die Auslöschung, sondern dann ist der Mensch nicht mehr im vollen Sinne Mensch. Also das heißt, das steht wirklich ausdrücklich so bei ihm und er bringt dann diese schöne Wendung, indem er sagt, wer dem Menschen seinen freien Willen abspricht, wer das leugnet, der macht aus dem Menschen eigentlich ein intellektuelles Tier. Ich habe einen letzten Punkt, auf den ich kurz eingehen möchte, nämlich auf den Franziskaner Petrus von Trabibus. Dieser ist eindeutig, was seine philosophischen und theologischen Lehren angeht, ja, als Schüler von Petrus Johannes Olivi anzusehen, aber eben, was die Willensfreiheit angeht, mit einem großen Unterschied. Also man sieht sehr schön, dass dann am Ende des 13. Jahrhunderts im Endeffekt als mit Petrus Johannes Olivi der Voluntarismus an seinem absoluten Höhepunkt stand, auch seine eigenen Ordensbrüder ja, sahen, dass seine Position viele Schwierigkeiten aufweist und dann wahrscheinlich meinten, ja, sie müssten doch diesen übersteigerten Voluntarismus modifizieren und dann wieder ja, an eher, wie man sagt, intellektualistische Positionen wie der von Thomas von Aquin angleichen. Was Petrus von Trabibus mit seinem Lehrer Petrus Johannes Olivi gemeinsam hat, ist, dass er auch der Meinung ist, dass eben ja, der menschliche Wille ja, ein letzten Endes selbstherrliches und herrscherliches Vermögen im Menschen ist, also das keinerlei innerem oder äußerem Zwang unterliegt. Also sprich die Güter, auf die ein Mensch seine Aufmerksamkeit richten kann oder richtet, die können keinerlei determinierenden Einfluss auf seine Entscheidungen ausüben. Also der Wille ist, der Wille ist letzten Endes ja eine Art causa prima, zumindest was die kreatürlichen Ursachen angeht. Aber nachdem er eigentlich hier die Position von Olivi im Wesentlichen übernommen hat, sagt er dann doch wieder, die menschliche Freiheit wurzelt nicht nur im Willen, sondern auch in der menschlichen Vernunft. Das mag einem auf den ersten Blick als Widerspruch oder Inkonsequenz vorkommen. Die Erklärung ist wahrscheinlich die, ja, dass er eben sah, dass diese Konzeption des Willens als wirklich als selbstherrlichen Herrschers, also wenn man sie wirklich bis in die letzten Konsequenzen durchdenkt, so nicht haltbar ist. Und es gibt Anzeichen dafür, dass er hier wirklich dann eine Annäherung an Thomas von Aquin vollziehen wollte und auch faktisch vollzogen hat. Und ganz zum Schluss noch ein paar Anmerkungen. Eben nochmal, ja, warum wählte ich diese drei Franziskaner aus? Eben, weil man hier eigentlich die Entwicklung in der Diskussion um die Willensfreiheit in den letzten circa 30 Jahren des 13. Jahrhunderts eben schön sieht. Dass es mehr oder weniger dann bis nach der Verurteilung von 1277 ja, mehr oder weniger sich immer mehr zu einem krassen Voluntarismus entwickelt und dann aber doch eigentlich die meisten Franziskaner, und hier ist Petrus von Trabibus nicht der Einzige, dann doch mit dieser Position nicht mehr einverstanden sein konnten und im Endeffekt dann wieder eine kleine Kehrtwende vollzogen haben und mehr oder weniger dann wieder eine ausgeglichene Position vertreten haben. Ob das dann immer in einer ja, systematisch abgerundeten Weise passiert, das müsste man noch näher untersuchen. Aber ich möchte das mal einfach als Faktum stehen lassen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.